Zwiebelradio auf Störfunk.
Ja, und am Mikrofon ist Ralfson Raber in einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Heute geht's um das Landestheater Dinkelsbühl. Und zwar konkret um den Sommerspielplan des Landestheaters Dinkelsbühl. Bevor wir dazu mehr hören, erstmal noch zur Entspannung etwas Musik. Brad Mehldau von seiner neuen CD Finding Gabriel und daraus das Stück The Garden. Am Apparat habe ich von dem Landestheater Dinkelsbühl, so muss man sagen, den Dramaturgen Sebastian Engmann mal wieder am Apparat. Mal wieder deshalb, weil das ist unser gewohnter Termin am Telefon.
So ist es, genau, freut mich.
Über das neue Programm in diesem Jahr. Und Herr Engmann, wie immer, sehr abwechslungsreich und sehr unterhaltsam, würde ich auch fast schon sagen, wenn ich da schaue, was zu sehen sein wird. Und wir sind sozusagen nicht weit entfernt vom ersten Stück. Ne? Am 11. Mai ist die erste Premiere bereits. Mhm. Der Vorteil in Dinkelsbühl ist ja, man ist überdacht. Man muss zwar die Kälte aushalten im Zweifelsfall, aber man ist überdacht.
Genau, genau, genau. Ja, wir starten am Samstag mit Der kleine Ritter Tränk. Viele kennen die Bücher von Kirsten Boje. Wir sind da beim ersten Teil dieser Ritter-Tränk-Serie und es ist ein doch sehr dicker Schmöker eigentlich für ein Kinderbuch, den es allerdings Rainer Hertwig in seiner Bühnenbearbeitung geschafft hat, in eine gute Stunde zu packen. Und es ist so, dass bei uns eigentlich alles vorkommt. Und was mir natürlich sehr gut gefällt als Dramaturg ist, dass die Sprache im Theaterstück eine kindgerechte auch ist. Wenn man Kirsten Boje liest, es ist kein Buch zum Vorlesen, für Kinder zum Vorlesen. Also da habe auch ich mir schwer getan, in Schulen zum Beispiel draus vorzulesen, weil Kirsten Boje sehr verschachtelt, schreibt dann sehr viel Informationen in einen Satz über 4-5 Zeilen. Das ist in dem Theaterstück überhaupt gar nicht so. Es ist ein quietschlebendiges Stück, das an dem Punkt einfach 6 Kollegen spielen und die spielen alle Rollen. Und das mit einem großen Augenzwinkern, mit einem großen Spaß. Also man sieht hier wieder eine Theatertruppe, die ihre Zelte aufschlägt und die Kinder mitnimmt auf eine großartige Zeitreise ins Mittelalter. Natürlich mit den Sorgen und Nöten, die Menschen dort hatten. Davon erzählt das Stück ja auch einfach. Ein Bauernjunge, Leibeigen, geboren Leibeigen, gestorben Leibeigen, ein Leben lang, wie es früher hieß. Und es passt ihm nicht. Dem passt es nicht, dass das Stück Land, das sein Vater, das seine Familie zum Bewirtschaften hat, nicht ausreicht, um den Zins zu zahlen. Also es besteht noch nicht mal eine realistische Chance, dem nachzukommen. Und so wird dann Hauk vom Tausendschlag, so heißt sein Vater, dann eben abgeholt, immer wieder vom Büttel, um die Schläge zu kassieren. Das möchte Tränk für sein Leben nicht. Und so bricht er tatsächlich auf mit seinem kleinen Ferkelchen, mit seinem kleinen Schweinchen, will in die Stadt und dort sein großes Glück versuchen. Und wenn man ja, so was ja dann ein Jahr lang nicht gefasst werden konnte, so war man frei. Es wendet sich alles zum Guten, ein Stück, das nicht nur mit dem Problem des Mittelalters spielt, nein, sondern auch mit Geschlechterrollen. Es gibt Thekla, die Tochter des Ritter Hans, die alles andere als der Pflicht darauf ist, Burgfräulein zu werden. Das Sticken findet sie langweilig, Haferspielen ist auch öde. Sie will lieber Jungskram machen und ist ein Ass an der Erbsenschleuder und entscheidet auch so manche Schlacht dann für die Jungs. Es gibt einen Ritterjungen, der will auch nicht Ritter werden. Tränk will Ritter werden. Also spielt so mit den Gegensätzen, mit den Rollen, Geschlechterrollen, und es macht wahnsinnig viel Spaß und sagt den jungen Zuschauern, glaubt an euch, glaubt an eure Ideen, nehmt euer Glück einfach selber in die Hand, und wenn ihr dazu noch die richtigen Freunde habt und ganz schlau seid, vielleicht auch ein bisschen gerissen, dann könnt ihr alles schaffen.
Dann muss man sagen, wenn man sehen möchte, bei der Premiere gibt es noch Karten dafür.
Auf jeden Fall, ja.
Die ist am Samstag, 11. Mai um 15.30 Uhr. Genau. Die Aufführungen unter der Woche, da sind dann zwei Mittwochs am 15. und 22. Mai, die sind jeweils um 9.30 Uhr. Mhm. Auch sonst unter der Woche, ne? Meistens genau. Dann Schulvorstellungen, glaube ich, aber ab und zu sind da auch noch Plätze frei.
Ab und an sind da auch noch Plätze frei, und da kann man bei uns im Theater anrufen und direkt in der Verwaltung nach den Plätzen fragen. Das geht dann nicht über den normalen Kartenvorverkauf, und in der Regel kommt man da immer noch gut rein.
Aber normal über den Kartenvorverkauf sind die Sonntags- und Samstagsvorstellungen.
Genau, die Wochenendvorstellungen, die gehen ganz normal über den Kartenvorverkauf, hier die bekannte Nummer in Dinkelsbühl, und wie gesagt, unter der Woche, das geht dann hier über die Verwaltung, weil die einfach gucken müssen, wie sind die verkauft, die Vormittagsvorstellungen. Aber ein Plätzchen hier und ein Plätzchen dort bekommt man auch da sicherlich noch, ja.
Es gab in den 70er Jahren, fällt mir jetzt gerade so ein, gab es, glaube ich, diesen Einschlager, ja, so waren es die alten Rittersleut. Das wäre jetzt meine Überleitung zum nächsten Stück. Das nämlich, da geht es nämlich um die 70er Jahre. Sommersonne 79 oder halt die 70er Jahre, ausklingenden 70er Jahre an der Schwelle zu den 80ern. Es ist wieder eine Musikshow, nehme ich mal an.
Es ist eine großartige Schlagerrevue, ein großer Schlager. Spaß, möchte ich fast sagen, den uns der Regisseur übrigens vom kleinen Ritter Tränk geschenkt hat. Es ist eine Schlagerrevue aus der Feder von Jörg Schlachter und eine waschechte Uraufführung extra für Dinkelsbühl, für die Freilichtbühne geschrieben. Großartiger Spaß. Also es soll eine Hitparaden-Jubiläumssendung aus Dinkelsbühl geben. Das große Problem ist, es ist für die Generalprobe mit Publikum alles da. Nur die Stars nicht, weil Karl-Heinz Keck, also man merkt, die spielen auch so ein bisschen mit den Namen, hat die Gagen für die Stars selber für sich abgezweigt. wir kennen es als Kulturschaffende, der Lappen muss hochgehen, und so arbeiten alle mit Hochdruck daran, dass es irgendwie, die Show irgendwie über die Bühne geht, und es wird dann ein großartiger Spaß einfach für alle. Und so gibt es dann auf einmal singende und tanzende Kostümdamen aus der Maske. Jeder guckt, wo sind seine Talente. Jeder wird irgendwie als Double, als Star dem Dinkelsbühler vorgesetzt und singt sein Lied. Es gibt auch noch einen sehr seltsamen Geldeintreiber, der natürlich für die Stars die Gage aus Karl-Heinz Keck rauspressen möchte. Aber auch der ist musikalisch begabt. Es ist also tatsächlich mit Handlung, also eine Schlagerrevue mit Handlung und in dieser Handlung eingebettet, wunderbar, die Lieder der 70er Jahre, vor allem eben Ende der 70er Jahre, als dann eben dann auch schon Nina Hagen kam. Also wir gehen von Nina Hagen zu Udo Jürgens, von Heino zu Cindy und Bernd Irons hier, also sind alle mit dabei. Und haben auch in diesem Jahr wieder eine vierköpfige Liveband, die wie in den letzten Jahren bewährt das Ganze begleitet. Genau.
Also das Ganze auch ein Spiel mit dem Spiel, wenn man es so betrachtet. Ein Blick hinter die Kulissen auch.
Genau, natürlich, klar. Und ich meine, gerade in den 70er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er, was sich da im Rahmen der großen Abendunterhaltung getan und getummelt hat, das ist ja schon wirklich sehr interessant, wer da nicht alles irgendwie eine Show hatte, und das Publikum war einfach hungrig, danach unterhalten zu werden. Und so war es ja auch bei vielen Schlagerstars, die waren ja ausgebildete Sänger. Also diese Schlager, so gerne wir die mitsingen und mitklatschen, und da hoffen wir natürlich auch wieder auf unser Publikum, dass da wieder die große Schlagerfete zündet. Nein, es waren teilweise ausgebildete Opernsänger, die aber mit Schlager ihr Geld verdient haben. Mit Oper war kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Ja, und waren ganz viele ganz toll ausgebildete Stimmen dabei. Ja, das muss man sich bewusst sein, dass diese Schlager, ich sag mal, als Gebrauchsmusik letzten Endes für ein breiteres Publikum musikalisch aber gar nicht mal so anspruchslos sind, sondern tatsächlich gesanglich einiges abverlangen.
Tja, und die Distanz war, glaube ich, auch früher größer. Also was hinter der Bühne passiert ist, hat man definitiv nicht mitbekommen.
Genau.
Und man hat eigentlich eine Show gemacht die ganze Zeit, und das Publikum hat es einem, glaube ich, damals noch eher abgenommen als heute.
Genau.
Also ich erinnere mich an diese, es gab, glaube ich, nur einen Vorfall bei dieser Hitparade. Da waren doch in den 80er Jahren, glaube ich, dann schon so, so seltsame geschwungene Türen, die aufgehen mussten. Ja. Hing das doch, glaube ich, mal. ich bin gespannt, ob man der Ähnliches erleben wird bei der ganzen Sache in Dinkelsbühl. Kann man ein bisschen was verraten, was musikalisch so zu hören sein wird? Vielleicht den einen oder anderen Schlager schon mal andeuten?
Also da wird's jede Menge geben. Also wir haben natürlich die Haselnuss, die darf überhaupt gar nicht fehlen.
Also ein Heino-Imitator.
Es gibt einen Heino, es wird wieder ein Aber-Medley geben. Das ist im Prinzip so ein fast Markenzeichen für Dinkelsbühl, dass wir auch alles zu Medleys mit verbraten. Sir Tam wird es natürlich auch geben. Auch das wird lustvoll über die Freilichtbühne gestöhnt. Genghis Khan haben wir drin. Wie gesagt, also wir hotten von Hit zu Hit, kann man über den Wolken. Reinhard May, der darf natürlich auch nicht fehlen, ja. Es darf natürlich auch eine Nana Muscuri nicht fehlen. Es wird rockiger mit Queen, We Will Rock You. Also wie gesagt, es wird eigentlich alles verbraten, möchte ich nicht sagen, sondern alles wirklich eingebettet, mit Sinn eingebettet. In dieser Handlung. Ne? Also es wird Nacht, Senorita. Ja? da gibt es ja von Otto eine wunderbare Version, die wir auch hören werden. Das knallrote Gummiboot, Wenke Mürre natürlich, Tanze Samba mit mir. Ja? Also auch das, Tony Holiday, der darf nicht fehlen. Bruce Lowe darf nicht fehlen, der blaue Enzian, ja. Also es wird kunterbunter als in den letzten Schlagerrevues, aber auch die Zeit wurde wesentlich bunter, noch bunter, vielfältiger. Die Diversität des musikalischen Angebots kann man da vollends ausleben. Ja. Absolute Lieblingsnummer von mir: Im Wagen vor mir fährt ein Mädchen.
Stimmt, ja. Das war da so einer mit so einer komischen Stimme. Genau, ich erinnere mich zusammen in der Sängerin.
Genau. Die mit ihrer Ente da langfährt und der singt aus seinem LKW heraus. Macht sich so seine Gedanken, ja. Also da ist, wie gesagt, alles drin, ja. Und natürlich auch am Ende gibt's Noah ist zu hören, das bisschen Haushalt haben wir drin. Also es wird wirklich quietschkunterbunt und ein großer Spaß. Über sieben Brücken müssen wir natürlich auch gehen. Marlene.
Und ich hoffe in der Karat-Version.
Nein. es wird, natürlich muss es ein Udo Jürgens Medley geben. Ja, wir hören natürlich auch ein paar Sachen, die wir letztes Jahr schon gehört haben. Wir haben Schlager, Revue wie Hey Boss, ich brauche mehr Geld oder auch Barfuß im Regen. aber das sind einfach die Sachen, ja, die wir mögen, die wir unserem Publikum mitgeben möchten, und das ist ein Anspruch von uns einfach auch, dem Publikum in dieser immer wahnsinniger werdenden Welt, wir haben zweieinhalb sehr heitere Stunden bei uns zu erleben. Nicht ganz ohne Tiefgang, weil gerade das Schlagerpublikum hat auch zu dem ein oder anderen Schlager die ein oder andere Erinnerung. Meistens sind es ja schöne Erinnerungen, aber manchmal hängen auch ein bisschen melancholische, sentimentale Erinnerungen an eine, ja, doch schon jetzt wirklich sehr lang vergangene Zeit dran. Und das vergessen wir nicht. Also wir wollen die Schlager nicht vorführen, wir wollen die Schlager nicht verraten. Das nicht, aber es sollen alle Spaß haben. Sowohl auf der Bühne, wo es auch harte Arbeit ist, als auch im Publikum, das wirklich seinen Spaß haben soll.
Es ist dann also mehr so ein Publikum, also ich würde mal sagen, 50 plus angesprochen, oder?
Nicht nur, nein. Also nein? Also die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass man natürlich das 50-plus-Publikum drin hat, definitiv. Ja. Wir bieten ja auch zur Schlagerrevue Seniorenvorstellungen an, die dann freitags nachmittags angesetzt sind, zusätzlich. Aber sehr viele Junge. Ja, und ich denke, das ist junge bis jünger gebliebene noch. Ich meine, dank des Kollegen Dieter Thomas Kuhn ist der Schlager sowieso nicht tot. Und also es gibt sehr viel junges Publikum tatsächlich, das diese Musik auch sehr mag, sehr feiert auch, die mit der Zeit vielleicht weniger anfangen können. Aber so kriegen wir alle wunderbar unter einen Hut. Ja, also die Menschen, die diese Zeit mitgemacht haben, gerade 79, da hat sich auch noch sehr, sehr viel politisch unheimlich viel getan, was man auch nicht vergessen darf. Ja. Es war ja nicht nur eine lustige Zeit, und im krassen Gegensatz dazu dann halt einfach das knallrote Gummiboot. Das widersprüchlicher geht es kaum, und dann gibt es eben das junge Publikum, das einfach der Musik wegen sehr gerne kommt.
Ah, da höre ich schon Anklänge an RAF-Terrorismus.
Nee, nicht nur. Wir haben ja auch die Khmer, haben wir Vietnam-Problematik, haben wir ja Anfang 79, gleich im Januar gleich sogar noch mit drin.
Also Ho Chi Minh-Chöre, sage ich jetzt mal.
Genau. Ja, nein, also es ist, ist ja tatsächlich wirklich auch eine Zeit, die ja immer noch auch mit Schrecken tatsächlich auch durchaus besetzt ist, ganz klar. Eine Zeit des Umbruchs auch, politisch auch, aber zum Beispiel die Grünen, die kamen 79 zum Beispiel das erste Mal in den Landtag in Bremen. Ja, also HSV war deutscher Meister. es hat sich unheimlich viel getan. Zum Beispiel 30 Jahre vor der Wiedervereinigung gelang ja zum Beispiel auch diese spektakuläre Flucht dieser zweier Familien mit dem Heißluftballon, die ja dann bei Hof da gelandet sind, bei Naila. Ja. Also es ist durchaus eine bewegende und bewegte Zeit, an die wir uns da erinnern.
Zeit der Aufrüstung auch schon, also
auch das. Ja. Carter, ja, Jimmy Carter war Präsident der Vereinigten Staaten. Es wurden, ich glaube, 79 ist auch Griechenland zur EG, zur Europäischen Gemeinschaft beigetreten. Doppelbeschluss, NATO-Doppelbeschluss war auch 79. Also es gab einiges, was da in die Zeit definitiv reinfiel.
Gut, erleben kann man das Ganze dann am... Die Premiere ist am Dienstag, den 28. Mai.
Genau.
Diesmal ziemlich früh. War es letztes Mal zu wenig Vorstellung? Oder?
Das ist nein, diesmal so früh. Wir haben immer den letzten Dienstag im Mai, und das ist immer so, letztes Jahr war es, glaube ich, der 29. Mai. Aha. Das ist immer um den Dreh rum. Wir spielen dieses Jahr aber tatsächlich die Schlagerrevue, unsere Uraufführung Sommersonne 79, noch ein bisschen häufiger als im letzten Jahr, weil wir einfach gemerkt haben, nach hinten raus, die Leute dankenswerterweise kabbeln sich um die Karten. Ja? Und somit haben wir ein paar Vorstellungen mehr angesetzt, aber die Premiere ist eigentlich immer die erste Abendpremiere am letzten Dienstag im Mai.
Genau. Gut, und bevor wir uns weiter hier in Freilichtradio auf Radio Störfunk darüber unterhalten, was es an Sommertheaterstücken, sage ich jetzt mal, oder auch nicht Sommertheaterstücken, zum Sommerspielplan beim Landestheater Dinkelsbühl zu sehen gibt, haben wir nochmal Musik. Noch einmal Brad Mehldau von der CD Finding Gabriel mit The Prophet is a Fool. Build That Wall hören wir da im Hintergrund, eine kleine Anspielung von Brad Mehldau auf Donald Trumps Irrsinn, eine Mauer zwischen USA und Mexiko zu bauen. Ganz so politisch geht es bei uns beim Programm des Landestheaters Dinkelsbühl nicht weiter, Herr Engmann.
Oh.
Oder? Willkommen bei den Hartmanns. Ein bisschen ist da auch schon was Politisches drin.
Willkommen bei den Hartmanns ist durchaus politisch, und Theater darf, auch wenn es unterhaltsam ist, durchaus auch politisch sein. Also es gibt eigentlich fast keinen politischeren Ort als Theater. Nein, willkommen bei den Hartmanns, genau. Viele kennen den Film von Simon Verhoeven mit Senta Berger, Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht und vielen, vielen weiteren. Es gibt für dieses Stück, das ist als Theater für uns immer eine tolle Herausforderung. Es gibt keine Theaterfassung, man bekommt vom Verlag dann das Drehbuch und das Dialogbuch, und man kann sich seine eigene Theaterfassung daraus erstellen, was für uns ein großes Vergnügen war. Das hat in dem Fall dann die Kerstin Kräft, eine Münchner Autorin, Schauspielerin, gemacht, zusammen mit unserem Intendant, mit dem Peter Kahn. Inszeniert hat das Ganze Raik Bergemann. Und das ist die größte Produktion auch tatsächlich. Da haben wir 11 Schauspieler auf der Bühne stehen. Und man muss bei dem Stück auch auf der Bühne filmisch denken können. Also es geht alles sehr schnell, es ist eine simultane Bühne, es wird teilweise parallel gespielt, es geht fließend ineinander über. Nichtsdestotrotz, ja, es ist und bleibt auch ein politisches Stück, das einfach der Familie Hartmann die eigenen Probleme, die da in der Familie herrschen, wunderbar vor Augen führt, um die Ohren schlägt, alles auf den Kopf stellt, und erst dann kann man sagen, ist eigentlich auch erst wieder alles korrekt. Ja. Ein Film, der sehr klug gemacht ist, ein Theaterstück, das seine Stärke daraus bezieht, dass alle Seiten ernst genommen werden. Das ist, glaube ich, die große, große Stärke von Willkommen bei den Hartmanns, dass es kein rein linkes Stück ist, ja, das, ich sag mal, nur pazifistisch und menschenfreundlich daherkommt, sondern durchaus auch den, wie es ja damals auch dann 2015, 16 dann aufkam, den Wutbürger hört, durchaus. Und das aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Überhaupt nicht belehrend. Der Film nimmt sein Publikum mit, das Theaterstück packt auch ab der ersten Minute das Publikum, und man geht gemeinsam einfach auf eine Reise. An dem Punkt ist es auch so, dass wir sagen müssen, als Theater müssen wir mehr Fragen stellen und offen lassen als beantworten. Es ist einfach ein schlau gemachtes Theaterstück mit einer großartigen Besetzung, mit einer großartigen Botschaft, nämlich im Prinzip fast ja das Schwäbischste, was man sagen kann, gell, macht ein Kehrwoch erstmal vor der eigenen Haustür, erstmal vor der eigenen Türe tatsächlich zu kehren. Ja. Mhm. In der Familie erstmal aufzuräumen, ja, die eigenen Probleme zu sehen, zu erkennen, ja, bevor man sich ins große Ganze glaubt, mit reinhängen zu müssen. Ja. Und das zeigt dieses Theaterstück einfach auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Auf eine behutsame, unterhaltsame Art und Weise. Es ist kein Betroffenheitstheater. Definitiv nicht.
Also, aber es gibt schon, aber die Thematik Flüchtlinge wird schon
in den Mittelpunkt natürlich gestellt. Davon lebt es ja. Natürlich ja. Lebt es von der Flüchtlingsdebatte, die damals losgetreten wurde. Und es ist erschreckend, wie zeitlos das ist. Es sind jetzt 2016 kam der Film raus, es sind 3 Jahre vergangen, seit 2015 mit dem Höhepunkt dieser Flüchtlingsströme, die da tragischerweise auf tragische Art und Weise fliehen mussten, einfach ihre Familien verlassen mussten. Und es hat sich aber so wenig getan in den Köpfen. Das ist das Schlimme einfach. Also wir zeigen diese Flüchtlingsdebatte und es wird auch durchaus gezeigt, dass Diallo, dieser Flüchtling hier im Theaterstück, es ist ja kein Wirtschaftsflüchtling. Ja? Also er ist Opfer. Ja? Und seine Familie wurde auf grausamste Art und Weise ermordet. Er hat alles verloren, was er hat. Also das Wichtigste, was er hatte, seine Familie hat er verloren. Diesen Tod, die gibt's nicht mehr. Ja? Und dem ist dann irgendwann die Flucht gelungen, auch übers Mittelmeer. Das wird ja auch thematisiert. Ist jetzt in Europa und er will einfach nur ein besseres Leben und er will arbeiten und er will sich integrieren und wenn man ihn doch lassen würde. Ja, und das ist durchaus sehr ernst zu nehmen. Wie gesagt, das Schöne ist mit so ein bisschen Abstand, 3 Jahre sind kein großer Abstand, ein klein bisschen Abstand in unserer schnelllebigen Welt, erkennen zu müssen, wie wenig sich getan hat, dass heute immer noch täglich Menschen im Mittelmeer qualvoll ertrinken, ja? Dass wir heute immer noch erkennen müssen, diese Menschen, die fliehen, die diese Qualen auf sich nehmen, die teilweise Familie, sofern sie noch lebt, auch zurücklassen. Ja? Mhm. Das noch, aber da können wir uns ja beide mal in die Nase packen. Ich meine, würden wir unsere Familie jetzt einfach verlassen, würden wir es auf uns nehmen, jetzt ernsthaft wirklich 2, 3, 4, 5.000 Kilometer zu Fuß irgendwie zurückzulegen, uns in irgendeine Nuckelpinne von Boot reinsetzen, mit dem wir wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie beim Bodensee irgendwie paddeln würden, und da dann irgendwie in der Hoffnung, und wirklich nur in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Das, und ich denke, das ist durchaus eine berechtigte Frage, die dieses Stück auch heute noch stellt, ja? Die man sich stellen sollte. Würden wir das alles auf uns nehmen? Und es geht ja nicht nur um die Flüchtlingsdebatte, nein, es geht ja auch um sich radikalisierende Islamisten. Es ist also eine Parallelhandlung auch in dem Stück wie im Film auch, dass man immer wieder GSG 9 Leute sieht, Geheimdienst sieht, es werden Telefonate abgehört und die sind aber total auf der falschen Spur. Wie sich dann ganz am Ende rausstellt, was eben nicht Diallo ist, der sich da radikalisiert, sondern wie gesagt, er ist ja Opfer von Boko Haram. Das sagt er dann auch irgendwann tatsächlich, was Boko Haram bedeutet, was die wollen, dass das nicht sein Weltbild ist, dass er auch sagt, man muss arbeiten, man muss ein Ziel haben vor Augen. Ich meine, Er hat ja auch einen unglaublichen Humor, wenn Richard ihn irgendwann fragt, ja, warum willst du überhaupt hier in Deutschland leben? Ja, ich liebe Manuel Neuer. Also zum einen hast du natürlich da, Fußball verbindet grenzenüberschreitend alle Menschen miteinander. Und natürlich ist das ein Scherz. Und es ist aber herrlich, wie Diallo tatsächlich seine Gastgeber, die Familie Hartmann, immer mal wieder aufs Glatteis führt. Ja, ganz am Ende, wenn er dann doch dann Asyl bekommt, wenn er bleiben darf, Richards größte Sorge ist ja immer, der holt dann alle nach, Der beschäftigt sich noch nicht mal damit, dass Diallo überhaupt niemanden hat, außer einem Bruder, den er holen kann. Ja, Kinder hat er nicht, Frau hat er nicht, der Rest der Familie ist tot. Und ganz am Ende dann sagte, ja, jetzt habe ich Asyl, jetzt hole ich alle nach, Tante, Onkel, Mutter, Vater, Und Richard fällt alles aus dem Gesicht und meinte so, nee, war ein Scherz, schwarzer Humor. Das ist ja, also tatsächlich, der spielt mit allen Ansichten. Also mit alles einmal komplett durcheinander gemixt und dann in einem wunderbaren szenischen Cocktail dem Publikum serviert.
Also kann man vielleicht sagen, auch eine hintergründig politische Komödie.
Definitiv. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst.
Am 4. Juni ist da Premiere.
Genau.
Da ist die erste Aufführung und dann wie mit den anderen beiden Stücken sind dann immer so Wechselblöcke, einwöchige glaube ich diesmal.
Genau, ja.
Und dann ist wieder Pause, dann kommt wieder ein anderes Stück und das andere Stück, das dann 14 Tage später mit Premiere hat, am 18. Juni, ist Honig im Kopf und da geht es eigentlich auch um gesellschaftliche Problematik, wenn man es genau betrachtet. Es geht um die Erkrankung Alzheimer.
Ja.
Das Ganze lief auch zuerst als Film.
Genau.
Drehbuch von Hilly Martinek und Til Schweiger.
Mhm, genau.
Und das ist jetzt eine Theaterbearbeitung von René Heinersdorf.
Genau.
Lese ich das richtig? Ja.
Genau. Was Florian Battermann und vor allem dann René Heinersdorf in seiner Theaterversion gelungen ist, ist ein sehr schönes, rundes Theaterstück wirklich aus diesem Film, aus dem Filmmaterial zu machen. Es ist und bleibt dieselbe Handlung. Wir haben einfach das Mädchen Tilda, das für seinen Großvater Amandus einfach schwärmt. Das ist für sie einfach der größte Mensch. Und nach dem Tod seiner Frau merkt man, dass bei Amandus irgendwas nicht stimmt. Also er spricht schon bei der Beerdigung ihres Zeug. Ja, es lässt sich nicht mehr verleugnen, dass der Mensch eine Krankheit hat, dass er nicht nur verwirrt ist, sondern, wie es herausstellt, er tatsächlich dann dement ist, an Alzheimer erkrankt ist. Er baut weiter ab, um ihn vorm Heim zu bewahren, soll er dann bei seinem Sohn, bei seiner Schwiegertochter, bei Tilda dann auch einziehen, was wunderbar dann auch die streckenweise Überforderung von Angehörigen, von Demenzkranken, Alzheimererkrankten Menschen zeigt, dass man sehr schnell sehr alleine dasteht, dass man im Alltag ihre Probleme bekommen kann, nicht muss, aber ihre Probleme bekommen kann. Einfach im Umgang miteinander, wenn beide voll berufstätig sind und ein Elternteil zu Hause zu pflegen haben, das kann im Ansatz ja immer nur sehr schwer funktionieren. Und die Einzige, die das ganze Glück von ihrem Opa wirklich dann in die Hand nimmt, letztendlich ist dann Tilda. Tilda haut ja dann mit Amandus ab. Sie wollen nach Venedig, da wo er seiner geliebten Frau ja einen Heiratsantrag gemacht hat. Stadt, in der er wahnsinnig glücklich war, mit der er großes Glück verbindet. Dann hat man einfach diese zwei Handlungen, einfach den Spaß, den Tilda mit Amandus hat und natürlich dann auf der anderen Seite diese ohnehin schon zerrüttete Ehe von Tillas Eltern, von Nico und Sarah. Und es ist ein berührendes Stück, auch unterhaltsam. Wir kennen alle den Film, aber es ist ein ganz tolles Theaterstück über an Alzheimer erkrankten Menschen, über alte Menschen, die einfach vielleicht auch gar nicht mehr nur so können, deren Angehörige, den Spaß, den man miteinander haben kann. Anhand der Reise nach Venedig und wie Nico und Sarah da dann auch noch hinterher kommen, hat sich auch eine Reise, ein wörtlich genommenes Stück Weg, das man noch mit diesen Menschen gehen kann. Einfach, ja. Es ist ja tatsächlich so, dass sich dann viele Menschen auf der Zielgerade ihres Lebens dann befinden und wie man das einfach miteinander auch noch sinnstiftend gestalten kann. Ja. Und aber auch das Erkennen, dass es ohne Hilfe auch nicht unbedingt geht.
Was man natürlich dazu sagen muss, dass die Rolle der Tilda jetzt nicht von einem Kind übernommen wird in der Theaterdarstellung, weil das wird wahrscheinlich auch, würde wahrscheinlich ein Kind überfordern, nehme ich mal an, von der Länge her und von der Spätabendsvorstellung sowieso und dann von der Konzentration. Beim Film war das ist natürlich da ein bisschen anders.
Genau.
Wenn man seine eigenen einzelnen Takes da abliefert, seine einzelnen Szenen. Aber es ist eine jüngere Darstellerin, die das übernehmen wird.
Es ist eine junge Kollegin, die das übernehmen wird, Stefanie Steffens, und die war auch bei uns schon am Haus engagiert und ist eine junge Kollegin, die nach unten hin ein Spielalter hat und nach oben hin auch. Und in dem Fall spielt sie halt gut runter und ja, wie Sie es angesprochen haben, auf dem Theater, man hat einfach Bögen, in denen man denken muss, damit man es auch spielen kann. Und das ist eine Konzentrationssache, eine Konditionssache auch. Und da kann man ein Kind eigentlich auch nur überfordern auf der Bühne mit so einer Darstellung. Zumal sie neben Amandus, neben dem Opa dann ja die zentrale Rolle mit ist. Das ist ja auch im Film so, also nicht Til Schweiger spielt die Hauptrolle, sondern tatsächlich ja auch daher seine Tochter und auch Dieter Hallervorden. Und von daher sind wir da ganz froh, dass wir da eine ganz, ganz tolle Kollegin haben, die eben Honig im Kopf bei uns gastiert, ja.
Honig im Kopf wird auch das Stück sein, das dann den Sommerspielplan beschließt am 18. August.
Ja.
Da gibt es noch an dem Tag und in den 2 Tagen davor gibt es dann mal die letzten Vorführungen von diesem Stück.
Genau.
Davor ganz viel Sommersonne 79. Und willkommen bei den Hartmanns. Und was ich fragen wollte, ist eigentlich Regie. Wer übernimmt bei was die Regie? Ich nehme an, der Intendant selber auch.
Der Intendant selber natürlich. Der inszeniert die große Uraufführung Sommersonne 79.
Mhm.
Er hat da sehr eng mit unserem musikalischen Leiter Andreas Haver zusammengearbeitet in der Auswahl der Titel, gemeinsam auch mit dem Autor Jörg Schlachter, dann in dem Fall, der zugleich auch der Regisseur von Der kleine Ritter Tränk ist. Willkommen bei den Hartmanns inszeniert Raik Bergemann. Der hat bei uns bereits im Winter auch schon inszeniert, war er auch schon mal zu Gast. Viele Rotenburger kennen ihn sicherlich vom Meistertrunk. Honig im Kopf inszeniert mit Axel Weidemann, auch ein neuer Regisseur. Da sind wir auch alle sehr gespannt auf die Arbeit. Honig im Kopf ist eine Fassung für lediglich 5 Darsteller. Wie gesagt, ist theatral sehr schön gedacht. Wir haben also in der Regie große Abwechslungen drin, unterschiedliche Handschriften drin sind das so abwechslungsreich wie der Spielplan selber, ja.
Mhm. Und dann bleibt uns eigentlich fast nur noch hier zu schauen, was es sonst noch gibt, weil neben Theater gibt es auch wie immer Kabarettvorführungen. Ganz am Ende der Sendung hier auf Freilichtradio. Die erste am 1. Juli.
Mhm.
Da ist es Felix Reuter und das ist Musikkabarett.
Genau, was mich sehr freut, als Sprechtheater-Dramaturg freut mich umso mehr trotzdem auch, dass wir Musikcomedy haben, die verflixte Klassik. Jeder, der ein Instrument erlernen durfte oder sollte, kennt das, wenn da mal der Zugang ausbleibt zur klassischen Musik. Und ich finde, Felix Reuter schafft einen grandiosen Zugang zu klassischer Musik. Er zeigt Parallelen zwischen klassischer Musik und zeitgenössischer Musik, zwischen U und E auf. Die Grenzen verschwimmen er improvisiert königlich, einfach auf dem Klavier. Ein ganz, ganz großer Spaß, den man sich da anschauen kann, eben am 1.7. bei uns auf der überdachten Freilichtbühne. Ja.
Dann am 8. Juli folgt gleich drauf Rolf Miller. Schon ausverkauft oder gibt es da noch Karten?
Ja, da gibt es auch noch ein paar Karten. Also Rolf Miller, da gibt es noch Karten, auch nicht mehr wahnsinnig viele. Da kann man immer nur sagen, sputet euch, weil das wird jetzt immer knapper. Je näher die Termine rücken, desto knapper wird das, genau.
Gut, dann ein bisschen weiter weg ist noch, aber auch schon, habe ich gehört, recht gut verkauft, Helmut Schleich,
genau.
Am 22. Juli.
Genau, genau.
Im Übrigen, das sind immer alles Montagstermine, ne?
Genau, montags haben wir spielfrei. Und da wollen wir den Tag aber nicht einfach verstreichen lassen, sondern es gibt ja nicht nur ein großes Theater- und Musiktheaterpublikum hier in der Region, sondern auch Menschen, die sich gerne Kabarett, politisches Kabarett oder wie auch immer der leichten Muse auch mit hingeben. Und da ist das so der Tag, wo sich die Kabarettisten selber auch drauf freuen. Also man muss dazu sagen, wir kaufen die nicht im Rahmen einer Tournee ein, sondern sind wirklich Gastspiele, die wir anfragen, und die waren ja auch teilweise alle schon mal da und freuen sich auch immer auf das Publikum hier und auf die Freilichtbühne, auf das Ambiente selber. Es ist uns immer wichtig zu sagen, dass es nicht im Rahmen irgendeiner großen Tournee ist, ich gehe jetzt aber nach Dinkelsbühl, sondern tatsächlich, die werden von uns selber angefragt und die freuen sich, wenn sie kommen dürfen.
Helmut Schleich, vielleicht mal wieder mit einer Franz Josef Strauß Parodie. Jochen Scheible am 29. Juli, auch wie alle um 19.30 Uhr, sozusagen Lokalmatador, oder wie soll man ihn nennen?
Genau. Ja, der kommt ja aus der Nähe vom Hesselberg, ist im Ensemble bei uns mit drin, spielt in der Schlagerrevue und verbindet in seinem eigenen Kabarettprogramm Musical und Kabarett, seine zwei Steckenpferde, in einem ganz tollen, abwechslungsreichen, wundervollen Programm.
Und ausverkauft die letzte Kabarettvorführung, schon auch fast mehr Comedy, Michael Müller. Ja. Am 5. August, wenn ein Franke zu den Franken kommt, dann ist er natürlich ausverkauft. Genau. Am 5. August auch um 19.30 Uhr. Tja, ja. Und das war es eigentlich schon.
Wir sind durch.
Zum Sommerspielplan des Landestheaters Dinkelsbühl, der jetzt am 11. Mai mit dem Kinderstück Der kleine Ritter Tränk startet.
Genau.
Und dann bis zum 18. August geht insgesamt. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Beim Dramaturgen des Landestheaters, Sebastian Engmann. Und mal sehen, von was wir da berichten werden. Und wünsche natürlich wie immer noch einen schönen Tag. Und wir haben zum Schluss nochmal Brett Mehldau. Das war Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon war Ralf Snorava. Gast am Telefon war
Sebastian Engmann.